Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute begrüße ich bei uns im Studio Jens Heisterkamp von der Zeitschrift Info 3. Hallo Jens.
Guten Abend, Tom, und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
Jens, ich brauche dich hier unserem Publikum nicht mehr wirklich vorstellen. Du warst hier schon öfters mit im Studio zu den verschiedenen Themen. Und der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, weil wir in einigen Monaten im Oktober gemeinsam hier in Frankfurt eine Veranstaltung machen, die unsere jährliche Herbstakademie hier in Frankfurt sein wird, zu einem Thema, das dich auch persönlich sehr beschäftigt und auch ein Leben lang schon sehr beschäftigt. Wir haben es genannt, ich gehe aufs Ganze.
Ja.
Da erschließt sich der Inhalt dessen, worum es geht, vielleicht noch nicht ganz, obwohl hier eine gewisse Pointe gesetzt ist. Ich gehe aufs Ganze. Kannst du mehr zu diesem Satz sagen? Ich gehe aufs Ganze.
Ja.
Was hat das mit Spiritualität zu tun? Wie kann man daraus sogar ein Tagungsthema machen? Und inwiefern ist das ein Thema, das dich schon in deinem Leben sehr beschäftigt?
Gut, fangen wir mit der Formulierung an. Ich gehe aufs Ganze. Da steckt eine große Polarität drin, weil man vielleicht denken könnte, ich und das Ganze, das passt gar nicht zusammen. Das Ich ist was ganz Kleines, das ist was Persönliches, was nur mit mir zu tun hat. Und wie soll das überhaupt mit dem Ganzen zu tun haben? Und wir verwenden ja manchmal diese Formulierung, wenn wir sowas Verwegenes ausdrücken wollen. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Und wir haben es hier für die Herbstakademie aber mal im ganz wörtlichen Sinne ja formulieren wollen, dass nämlich tatsächlich dieses Ich auch in irgendeiner Form möglicherweise in der Lage ist, aufs Ganze zu gehen. Also tatsächlich das aus diesem, was wir zunächst so für was ganz Eingeschränktes halten, dass dieses Ich, dass das wirklich in das Ganze gehen kann, dass das Ganze aus dem Ich vielleicht sogar kommen kann.
Wir haben ja diese Konferenz auch mit einem Untertitel versehen. Und aus diesem Untertitel, glaube ich, geht schon mehr hervor, wie es gemeint ist. Wir haben das genannt Individualität zwischen Narzissmus und evolutionärer Verantwortung.
Genau, denn dieser narzisstische, dieser Aspekt wäre mehr dieses ganz kleine, persönliche, was wir mit dem Ich verbinden. Das ist so vielleicht mehr das Alltagsverständnis von Ich. Und das andere, die andere Dimension kommt ja in den Blick, für mich zumindest, wenn man daran denkt, dass ja, wenn wir vom einen sprechen, dem einen umfassenden Bewusstsein, dass man schon auch sagen kann, das hat den Charakter eines Selbstartigen oder eines Selbsthaften. Also man kann von diesem großen, wahren Selbst auch sprechen, was mit diesem kleinen, immer also in der Gefahr des Narzissmus stehenden kleinen Ich, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und das ist die Spannung, die Spanne, die wir da uns angucken wollen.
Jetzt hast du in unserem Vorgespräch auch schon den Punkt formuliert, der hier wahrscheinlich wirklich ein interessanter Ausgangspunkt ist, dass gerade in Spiritualität Individualität nicht hoch im Kurs steht. Dass hier wirklich Individualität, dass ich ein Einzelner bin, da ist es schon so mitformuliert, etwas ist, das eigentlich unseren spirituellen Streben im Widerspruch dazu steht, nämlich, dass wir wirklich auch unsere Nichtgetrenntheit wahrnehmen, unser Wahrnehmen, dass wir und das Ganze eigentlich ja eins sind, wie es in der Mystik oft formuliert sind. Jetzt bist du auch mit deinem anthroposophischen Hintergrund hier sehr auch darauf ausgerichtet zu sagen, Moment mal, das mag schon stimmen, aber in der Tatsache, dass wir Individuen sind, dass wir Einzelne sind, da liegt auch ein großer Wert, vielleicht sogar ein spiritueller Wert. Magst du mehr dazu sagen?
Ja, lass uns das vielleicht mal ein bisschen von der geschichtlichen Entstehung auch anschauen. Da kann man ja schon sagen, dass das Heraufkommen des Individualismus ein sehr modernes Phänomen ist. Also das ist ja ganz klar, wenn wir noch so in die Zeit des Mittelalters etwa zurückgehen, da haben ja größere kollektive Bestimmungen eine ganz große Rolle gespielt. Mhm. Dass Menschen mit dem Anspruch aufgetreten sind, dann aus sich selbst heraus etwas verwirklichen zu wollen, was gar nichts zu tun hatte mehr mit Familie, mit Ständen, mit Herkunft und so weiter, mhm. ist ein relativ neues Phänomen, das vielleicht 200 Jahre überhaupt erst mhm. so alt ist. Und wenn wir sagen, das ist auf der einen Seite ein modernes Phänomen, sehen wir ja heute aber auch, dass dieser Individualismus durchaus auch seine Schattenseiten hervorgebracht hat. Ich sage mal als Stichwort einfach Wettbewerb der Eitelkeiten. Mhm. Also es ist sozusagen auch ein ganz starker Druck entstanden, sich als irgendwie unverwechselbar noch besonderer als der andere darstellen zu müssen, mhm. weil man sonst irgendwie glaubt, gar nicht mehr wahrgenommen zu werden. Und das ist ja etwas, wo jetzt zum Beispiel auch eher traditionalistische Strömungen wie die katholische Kirche dann auch sagen, ja, Vorsicht, dieser Individualismus ist eher etwas Gefährliches. Und da wäre es eben jetzt für mich, wo du diesen anthroposophischen Kontext da ansprichst, interessant zu gucken, gibt es da nicht auch einen tieferen Mittelweg, der beides sozusagen hat, das berechtigte, moderne des Individuums, dass wir wirklich für uns stehen und etwas, was daraus dann etwas Reifes macht, was nicht so in diese Richtung Selbstgenuss und Selbstdarstellung verfällt, sondern, und jetzt käme so ein ganz großes Fenster dazu, was sogar sehen könnte, dass dieses Individuellwerden von Bewusstsein eben eine ganz tiefe evolutionäre Sinnbedeutung auch hat, also eine Sinnhaftigkeit in der Evolution, dass so etwas auftaucht.
Ja, lass uns doch mal bei diesen Einstieg, den du hier gewählt hast, genauer ansehen. Du hast gesagt, wenn man das geschichtlich betrachtet, dass diese Individualität, wie wir sie kennen, eigentlich erst 200 Jahre alt ist. Das ist ja eigentlich, ich meine, wir haben es in dieser Sendung immer wieder angesprochen, aber eigentlich ist es doch immer wieder erstaunlich, wenn man sich darauf einlässt, weil diese Individualität uns als so etwas Selbstverständliches erscheint, dass es uns fast unmöglich ist, dass uns die Welt vorzustellen aus einer anderen Perspektive als aus dieser Perspektive unseres Individuumseins. Ja. Und du hast das Mittelalter angesprochen und das Eingebundensein in Stände, das Eingebundensein auch in Glaubensgemeinschaften, wobei Glaubensgemeinschaften damals ja so absolut waren, dass es ja eigentlich im jeweiligen Kulturkreis, in dem man saß, nur eine Glaubensgemeinschaft gab. Genau. Punkt.
Ja. Alles andere, Abweichen war nicht möglich.
Alles andere waren die Heretiker, die Fremden, die anderen, die verfolgt wurden. Also das war ein absoluter Anspruch des Eingebundenseins. Und wenn man noch weiter zurückgeht, war dieses Eingebundensein dann in ethischen und tribalen Verhältnissen, also wo wir eigentlich nur eingebunden sind, letztendlich in familiären Blutsverwandtschaften, wo wir uns am Anfang unserer Menschheitsgeschichte eher einfach als unser Clan, unser Stamm empfunden haben. Ja. Und da war kein Individuum zu sehen.
Ja. Also im Gegenteil, wenn man sich vorstellen würde, Menschen, die in solchen Stammesgesellschaften leben, die ganz von der Übereinstimmung in Traditionen, in rituellen Handlungen und so weiter lebt, da sind Menschen, die sich herausstellen würden und sagen, ich möchte jetzt hier meinen eigenen Weg gehen. Das wäre richtig eine Gefahr gewesen. Das wäre etwas Absonderliches im Wortsinne gewesen.
Ja, und wenn man noch weiter zurückgeht, dass es nicht mal eine Gefahr war, sondern es war eine Denkunmöglichkeit. Ja. Also zu sehen, und das ist schon eine interessante Perspektive, dass wir uns aus etwas heraus entwickelt haben, wo sowas wie Individuum, was wir heute besprechen, zuerst einmal eine Denkunmöglichkeit war, dann eine Gefahr war und dann immer mehr zu einer Realität geworden ist. Ja. Was ist hier passiert? Was entsteht hier in diesem Prozess, den wir auch Individuationsprozess nennen? Was entwickelt sich hier im Laufe unserer kulturellen Evolution?
Wenn ich vielleicht den Status der Gegenwart schon mal da ein bisschen überspringen könnte, dann würde ich vorwegnehmend sagen, dass, also vorwegnehmend insofern, dass eben heute noch nicht überall wirklich in seiner Realität sich so abbildet, wie ich es jetzt beschreiben möchte. Aber ich glaube, was sich da als Möglichkeit, als Chance in dieser Individuation bietet, ist doch, dass aus dem einzelnen Menschen heute heraus, aus uns einzelnen Menschen, eine neue Art von Universalität auch entstehen kann. Also dass das, was früher sozusagen nur vorgegeben war, ja, durch solche Strukturen, stammesähnliche Art, Glaubenssysteme und so weiter, und die konnte man dann als Einzelnes nur, als einzelner Mensch nur ausführen, man war dann ein Exemplar eigentlich in gewisser Weise, dass heute doch die Möglichkeit besteht durch die Übersicht, die wir haben, etwas in die Welt zu stellen, was einen mehr universellen Charakter hat, was aber aus dem Einzelnen herauskommt.
Was mich hier vielleicht ein bisschen abbremsen, damit wir für unser Publikum hier auch nicht zu schnell gehen. Wir haben jetzt eine Kurzgeschichte durch unsere Menschwerdung gemacht, wo wir aus kollektiven Zusammenhänge zu so etwas gekommen sind wie ich bin ein Individuum, ich bin nicht nur Familie, Stamm, ich bin nicht nur Glaubensgemeinschaft, Stand,
oder Klassen.
Klasse, Nation, ich bin ein einzelnes Individuum. Und du sagst, dieses Heranreifen zu diesem, ich bin ein einzelnes Individuum, öffnet etwas Universelles.
Man kann es eigentlich wie so eine Engführung sehen, ja, dass das Individuum jetzt, wenn der Weg so weitergehen würde, könnte sich das immer mehr auch abtrennen, also immer mehr distanzieren von allem Vorgegebenen, von allem, was nicht ich selbst bin, was nicht aus mir kommt. Wir haben aber auch die Perspektive, dass gerade in dieser Eigenständigkeit, die da auch bewusstseinsgeschichtlich sich herausgebildet hat, dass man sich jetzt wieder, das meinte ich mit dieser Universalität, dass man sich jetzt mehr von innen heraus entscheiden kann, diese Eigenständigkeit nicht um ihrer selbst willen zu genießen, auszubauen, ja, oder zu präsentieren nach außen, sondern diese Eigenständigkeit zu nehmen, um jetzt etwas, ja, ich sage eben mit universellem Charakter, so wie früher die Glaubenssysteme als Ganze sowas Universelles hatten, dass ich so etwas entscheide, zu meinem Thema zu machen. Und da entsteht dann, denke ich, die eigentliche Berufung von Individualität, nämlich, dass es dadurch Originalität in die Welt kommt. Das hat es geschichtlich auch schon früher gegeben, aber das waren doch sehr wenige Menschen, denen das überhaupt gegeben war, für die das möglich war. Also man kann sagen, je weiter man zurückgeht, umso weniger Menschen hatten überhaupt diese Möglichkeit, die Chance dazu. Und heute ist das etwas, was eigentlich zumindest in den westlichen Gesellschaften ein ganz breites Potenzial ist, wenn es denn genutzt würde. Sich also bewusst wieder für etwas Übergreifendes, für etwas, was mehr aus dem einen eben kommt, auch zu entscheiden und diese Entscheidungsfähigkeit des Individuums zu nutzen.
Ja. Das ist interessant, weil wenn ich dir zuhöre, sehe ich hier zwei Entwicklungen. Das eine ist eine Konkretisierung, also etwas, was vorher sowas wie einfach wie eine Tiergattung war, nämlich die frühen Menschen, die sich dann langsam herausentwickelt haben und daraus kulturelle Färbungen entstanden sind, die kulturelle Besonderheiten. wird immer konkreter, bis es hier wirklich so eine Fokussierung auf etwas hat, das jetzt nicht nur einfach eine Gattung ist oder eine Kultur ist oder eine Form von Gemeinschaft ist, sondern wirklich etwas ganz Besonderes. Also da wird in gewisser Weise wird etwas fast enger oder auf den Punkt gebracht, ist vielleicht der bessere Ausdruck. Es wird etwas ganz Besonderes oder was Einzigartiges, was hier entsteht. dieses Einzigartige und das Wort Einzigartig sagt es natürlich auch aus, hat natürlich ein Potenzial, hier einen riesen Narzissmus draus zu bauen. Absolut. Ich und meine Einzigartigkeit. Aber wenn ich dich richtig höre, sagst du, dass hier eine Gegenbewegung auch Teil der Entwicklung ist, nämlich dass ich als Individuum, als Einzelner, mich sozusagen aus dieser Bedingtheit, der Bedingtheit durch die Natur, die Bedingtheit durch die Kultur, die Bedingtheit durch die Familie, all das, was sozusagen mich konditioniert, auf eine gewisse Weise frei machen kann und einen universellen Blick hier aufmachen kann. Ja. Das heißt, ich bin hier jemand, der einen Blick aufmachen kann, der immer weiter wird, vielleicht sogar ins Universelle weiter wird. Und da entsteht eigentlich etwas, was eine radikale Gegenbewegung ist. Auf einmal wird im Einzelnen, ich sag's mal ganz abstrakt oder ganz allgemein formuliert, das ganze Universum sichtbar. Und daraus entsteht, wenn das so ist, also wenn wir, und das hat was damit zu tun, wie bewusst wir sind, wie wir uns selbst bewusst sind, wie unsere Umwelt bewusst sein, wie wir des Universums bewusst sein, entsteht hier ein großer Freiheitsraum, weil wir, wenn wir hier einfach tief bewusst sind, auf all das reagieren können, auf all das frei antworten können. Ist das sozusagen dieses Paradox, das du beschreibst, dass es einerseits eine Zuspitzung ist, aber andererseits eine Öffnung, weil wir, man kann es jetzt auch ganz konkret sagen, so wie du hier sitzt und ich hier sitze, wir sind zwei Menschen, die hier eine spezielle Frage, nämlich Individualität, uns ansehen, aber wir sind auch zwei Bewusstseinsformen oder zwei Bewusstheiten, die in ihrer jeweiligen Bewusstheit und hier auch im Gespräch zumindest bis zu einem gewissen Grad in der Lage sind, die Gesamtheit zu reflektieren.
Ja, und ich würde so ergänzen oder weiterdenken, nicht ergänzen, sondern weiterdenken, dass dadurch eigentlich erst die wirkliche Qualität von Einzigartigkeit entsteht. Also wir könnten auch sagen, wir entgehen dieser narzisstischen Falle von Einzigartigkeit, indem wir uns klar machen, die Einzigartigkeit ist uns nicht schon gegeben, sondern die entwickelt sich erst, indem wir nämlich von dieser Freiheitsmöglichkeit, von dieser Entscheidungsmöglichkeit hin zum Universellen, also wieder zu einer bewussten individuellen Universalisierung, wenn man das so paradox ausdrücken kann, je mehr wir von dieser Fähigkeit Gebrauch machen, werden wir eigentlich erst einzigartig, weil du das anders machst als ich. Ja, also du guckst in den gleichen universellen Raum hinein wie ich, aber die Art, wie du daraus deine Entschlüsse, deine Entscheidungen triffst und sie auch verwirklichst, ist eine andere bei mir und bei anderen auch wieder eine andere. Und so entsteht eigentlich erst Einzigartigkeit. Man kann Einzigartigkeit nicht so unbedingt als etwas, was man sozusagen, worauf man sich schon ausruhen und sich was drauf einbilden könnte sehen, sondern es ist etwas, was uns eigentlich erst als eine Fähigkeit zu eigen wird.
Du sagst, diese Einzigartigkeit, die du betonst, ist einfach die Tatsache, dass wir auf eine besondere Art und Weise jeweils bewusst sind, uns, was immer man damit auch meinen könnte, des Ganzen bewusst sind und uns dieses Ganzen auf eine unterschiedliche Art und Weise bewusst sind. Das heißt, es ist ein interessantes Phänomen, wenn du über die Welt nachdenkst oder wenn ich über die Welt nachdenke oder wenn einer unserer Hörer und Hörerinnen über die Welt nachdenkt, denken wir über die gleiche Welt nach. Mhm. Und wenn wir darüber ins Gespräch kommen, so wie wir zwei gerade darüber ins Gespräch kommen und hoffentlich nachher auch mit einigen Hörern und Hörerinnen ins Gespräch kommen, werden zwei Dinge sichtbar, nämlich, dass wir uns irgendwie auf das Gleiche beziehen. Das heißt, wir können uns irgendwie verständigen, was wir damit meinen mit Welt. Es ist nicht so, du verwendest das Wort Welt und ich verwende das Wort Welt und ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, von wo du redest oder du hast überhaupt keinen Bezug dazu, wovon ich rede. Und trotzdem wird sich unsere Sichtweise mehr oder weniger unterscheiden. Und wenn Verständigung gelingt, wird gerade auch durch diese Unterscheidung bereichern. Das bringt für mich zwei Fragen. Ja. Entsteht hier einfach dadurch, dass wir immer freier die Welt wahrnehmen können. Also wirklich mit frei wahrnehmen können, dass wir unseren Blick immer mehr aufmachen können, immer bewusster uns dessen werden, was eigentlich mit der Ganzheit dessen, was Welt, Universum ausmacht, auseinandersetzen können. Das heißt, wir, wenn uns ein bewusstes Leben gelingt, werden wir uns auf einer tiefen Art und Weise all dieser Dimensionen dessen, was Leben ausmacht, bewusst. Nie vollständig, immer bruchstückhaft, aber gerade bei weisen Menschen, wenn ich das mal so sagen kann, sieht man, dass die irgendwie einen ziemlich großen Blick haben. Dass die ziemlich viel im Blick haben. Das macht der Weisheit unter anderem aus. Also wenn man fragt, was macht einen weisen Menschen aus? Was macht einen weisen Mann, eine weise Frau aus? Dass man mit denen redet und irgendwie merkt man, wow, die haben eigentlich ziemlich viel im Blick. Also der Blick ist nicht ein Tunnelblick, sondern der Blick ist unheimlich weit. Ja. Sie füllen das, was man Bewusstheit nennt, auf eine große Art aus. Und gleichzeitig machen sie das auf eine besondere Art und Weise. Und gleichzeitig, wenn wir ins Gespräch kommen, entsteht aus diesen verschiedenen Perspektiven irgendein gemeinsames Feld von Perspektiven. Also es entsteht etwas Gemeinsames. Mir fällt das immer auf in gelungenen Gesprächen, in gelungenen Kommunikationen, die interessanterweise gerade dann interessant werden, wenn es unterschiedliche Perspektiven gibt. Also wenn zwei Dinge passieren, dass Menschen mit einem großen Blick miteinander sich verständigen, dann auf einmal wird sozusagen die Größe noch mal größer, weil sich diese Großheiten, wenn ich das so formuliere, gegenseitig bereichern. Auf einmal kommt hier eine Fülle und eine Weite in die Sichtbarkeit für jeden im Gespräch Beteiligten, die dadurch getragen ist, dass der Einzelne einfach diesen großen Blick hat und gleichzeitig, dass hier sowas wie Verständigung passiert. Das heißt, Individualität trägt hier etwas, was auch über die Individualität hinausgeht, weil ich dich verstehen kann und du mich verstehen kannst und wir dadurch unsere Perspektiven irgendwie aneinander bereichern können. Ist das etwas, wenn ich einfach diesen Schritt schon machen darf, wo Individualität einerseits ein großer evolutionärer Errungenschaft ist, also, diese universelle Sichtweise, die du hier ansprichst, und andererseits, wo wir über das auch hinausgehen können, wo wir sehen, Wir müssen da nicht stehen bleiben. Wir können, indem wir einen großen Dialog miteinander führen, auf einmal was machen, was noch eine Dimension aufmacht.
Also Dialog, Gespräch und gemeinsames sich unterstützen im Erkennen, in Perspektiven, in Horizonten erweitern, ist sicherlich eine der ganz elementaren Ebenen, wo das stattfindet. Woran ich auch denken würde, ist natürlich, dass man das auch verwirklichen möchte, dass man auch sein Verhalten, sein Handeln, auch sein Alltagsleben weitgehend versuchen möchte, im Sinne einer solchen Universalisierung des Einzelnen auch auszurichten. Also wie gucke ich meine Beziehungen an, meine Mitmenschen an, mein Arbeitsfeld an? Also die ganze Perspektive ändert sich ja da. Mhm. Also dieses Feld des Handelns, also der Umsetzung von freien Entscheidungen, das finde ich da noch ganz wichtig. Vielleicht lässt du mich da noch auf ein Feld kommen, was ich da gerne noch ergänzen würde. Mhm. Und zwar, das ist jetzt so ein bisschen eine Grundsatzebene auch noch darin. Du hast jetzt sehr stark betont, was auch schön und richtig ist, die Möglichkeit der Übereinstimmung, mhm. die man da suchen kann und auch findet. Was mich sehr beschäftigt hat immer schon, ist die Frage nach dieser tieferen Qualität von Einzigartigkeit eigentlich, von Unverwechselbarkeit in dem Individuum. Also ich könnte das auch so formulieren, die einzelnen Menschen, die wir sind, du und ich und die Hörerinnen und Hörer, gerade unsere Mitmenschen, sind wir eigentlich nur sozusagen Variationen des einen? Sind wir nur Variationen? Oder hat das, ja, uns, oder sind wir da nur relativ willkürliche, austauschbare, könnte man auch sagen, Träger eines größeren Werdeimpulses? Oder ist das, was wir da als Kern, als diese sich immer neu entscheidenden und wachsenden Individuen sind, ist das wirklich etwas Bleibendes? Ist das etwas, was mehr ist? Und da würde ich sagen, ja, es ist mehr, es muss mehr sein von seinem Anspruch her. Einzigartigkeit muss mehr sein als bloße Variation eines Gegebenen. Weil so eine Variation des Gegebenen, die gibt es ja auch in den Naturreichen schon. Also keine zwei Eichbäume sind wirklich ganz gleich. Da gibt es Variationen. Da könnte man auch sagen, diese Eiche da drüben, die ist einzigartig, weil so eine Eiche gibt es eben nicht nochmal wieder. Die Wuchsform, das ist schon was Einziges. Ich glaube, bei uns als Menschen ist das aber nicht auf dieser Ebene, dass wir Varianten eines vorgegebenen Menschlichen sind, sondern ich glaube, das Menschliche in diesem so verstandenen Sinne als dieses Kreative, was auf diesem frei sich entscheiden können beruht, das ist wirklich für jeden Menschen etwas Eigenes.
Okay, den Unterschied musst du mir jetzt noch einmal erklären. Und lass es mich an dem Beispiel fragen, das du selber reingebracht hast. Eine Eiche, jeder von uns. Ja. Kann sich eine Eiche vorstellen oder eine Eiche erinnern, die wir haben. Mhm. Jeder von uns wird übereinstimmen. Mhm. Jede Eiche, die ich gesehen habe, ist was Einzigartiges. Mhm. Du sagst, ja, das ist der Fall, aber wir Menschen, wir sind anders einzigartig als Eichen. Ja. Keine Eiche ähnelt einer anderen. Mhm. Kein Mensch ähnelt, ja. Er ist ident mit einer anderen, ja. Das wollte ich sagen. Ja. Mhm. Kein Mensch ist ident mit einem anderen. Was ist bei uns anders als bei Eichen?
Genau, das ist eine gute Steilvorlage. Jetzt, ich kann versuchen, das in einem bisschen größeren Rahmen zu entwickeln, wenn es mir jetzt gelingt. Und zwar diese Einzigartigkeit der Eichen, oder noch vorweggeschickt, Wir Menschen, wir vereinigen ja in uns eigentlich alle Stufen, die die Evolution bisher hervorgebracht hat. Nicht nur, und zwar nicht nur in diesem allgemeinen Sinne, dass wir sagen können, wir sind alle aus Sternenstaub, sondern ganz konkret auch, wir sind ja auch von der Art, wie Eichen sind. Und so wie wir, wie es diese Unterschiedlichkeit der Eichen gibt, sind natürlich auch wir Menschen unterschiedlich. Ja. Das ist schon auch richtig. Also ja. wir unterscheiden uns in unserer äußeren lebendigen Gestalt. Mhm. Und insofern sind wir da auch in gewisser Weise auch in Klammern jetzt oder in Anführungszeichen nur Variationen, indem wir alle etwas anders aussehen. Das ist noch nicht die Einzigartigkeit, die, auf die ich dazugehen möchte. Okay. Es ist auch nicht die Einzigartigkeit, wie in ihrem Verhalten, also Bäume verhalten sich ja nicht. Die nächste Stufe, die bei den Tieren hinzukommt, ist ja das sich verhalten können. Mhm. Also die Tiere sind in ihrem Verhalten weitestgehend instinktgesteuert, gegeben. Und trotzdem weiß jeder, der einen Hund hat oder hatte oder der eine Katze bei sich zu Hause hat, dass auch die Tiere in ihrem Verhalten eine Varianz haben, da auch unterschiedlich sind. Man weiß also, so dieser Hund, auch wenn der sogar der gleichen Rasse angehört, der verhält sich ein bisschen anders. Mhm. Und auch diese Ebene unterschiedlicher Verhaltensweisen im Sinne einer Varianz haben wir auch als Menschen. Wir haben da zum Beispiel Dinge an uns, die wir gar nicht selber bestimmen können. Die kommen aus irgendwelchen Tiefen, aus familiären Dingen vielleicht. Ja, also bestimmte Formen, bestimmte Aspekte unseres Verhaltens. Und wenn man aber diese Dinge ausschließt oder wenn man die in den Blick nimmt und die dann zur Seite nimmt, dann kommt man erst an das eigentlich Menschliche. Und das ist weder diese Äußervarianz noch so eine Verhaltensvarianz, sondern da kommen wir jetzt an einen Punkt, den es eben so im Tierreich auch noch nicht geben kann, nämlich diese freie Entscheidung zu verhalten. Also wir können eigentlich diesen Kausalstrom, in den die Natur auch uns Menschen ja gestellt hat, wir sind ja Teil dieses evolutionären Stromes, aber der hört auch bei uns Menschen an einer Stelle eben auf, wo wir in der Lage sind, eine nicht mehr bedingte Entscheidung zu treffen, die nicht mehr aus unserem Gewordensein, aus unserem familiären, gesellschaftlichen Gewordensein bestimmbar ist oder ableitbar ist, nämlich dann, wenn wir uns all dieser Bestimmungen oder je mehr wir uns dieser Bestimmungen bewusst werden und dann eine Entscheidung fassen, die sozusagen aus dem Unbedingten kommt. Und da beginnt eigentlich erst das wirklich Menschliche. Ja, und dieses und das, was ich meine mit dem Einzigartigen, bildet sich eigentlich in der Übung, in der Praktizierung dieses uns jeweils eigenen Entscheidenkönnens und natürlich im Umsetzen dieser Entscheidungen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, und ich möchte einfach auch wieder für unsere Hörer ganz langsam durchgehen, sagst du, ja, Eichen sind unterschiedlich, aber Eichen sind einfach, die können sich nicht verhalten.
Genau.
Ja, Hunde sind unterschiedlich, die verhalten sich auch unterschiedlich, aber das ist alles sozusagen bedingtes Verhalten. Das ist alles, wie es so schön heißt, Kausalketten.
Genau.
Bei uns Menschen ist das auch alles der Fall, aber, und das würde ich so sagen, ist für unser Menschsein sowieso wichtig, es kommt was ganz Radikales Neues dazu.
Ja.
Wir können uns aus Freiheit, und Freiheit heißt ja nicht Bedingtheit, das heißt, jetzt mal, wenn man es ganz unesoterisch sagt, aus freier Einsicht. Und da muss man schon das auch zergehen lassen, was das wirklich heißt. Freie Einsicht heißt, dass da etwas ist, das nicht nur sagen, wie eine Billardkugel, die angestoßen wurde, jetzt dann in eine Richtung losgeht, sondern dass hier aus einem Bewusstsein, dass ein Moment, zumindest ein Quantum an Freiheit besitzt, etwas Besonderes entsteht, das sich jeweils unterscheidet, weil du in deiner Freiheit
etwas anderes realisierst
als ich in meiner Freiheit. Das heißt, diese Individualität ist nicht nur einfach eine Varianz von Gegebenen, sondern es ist eine jeweils freie Antwort auf die Welt.
Man könnte es auch so, oder ich könnte es vielleicht auch so formulieren, wir sind als Menschen da in der Lage, uns selber auch zu überraschen. Also wir können uns überraschen und sind hinterher oft ja wirklich überrascht, worauf wir da gekommen sind, weil das war nicht vorauszusagen. Und trotzdem kann es sich hinterher als sehr stimmig in unserem Lebenslauf oder auch in der Kooperation mit anderen Menschen erweisen. Aber so ein wirklich freier Entschluss hat oft dieses völlige Überraschtsein, was damit verbunden ist. Also das war nicht vorherzusagen.
Ja. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr auf diese Freiheitsdimension gestoßen von dir. Es ist interessant, dass du dieses Thema Individualität
und Freiheit
so mit diesem Thema Freiheit verbindest. Ja. Und das ist natürlich ein ganz spezielles Verständnis von Freiheit, weil wenn wir das Wort Freiheit verwenden, ein riesiges Wort, können wir Verschiedenes darunter meinen und in einer mystischen Sichtweise, sozusagen, wird Freiheit oft einfach als dieses Freisein von verstanden. Und das ist auch eine sehr berechtigte Sicht auf Freiheit, die Meditierende kennen und erfahren, wo ich einfach meinen Geist frei halte.
Ja, und um deine Worte von vorhin noch zu verwenden, hat ja diesen Charakter, dass sie uns überhaupt bewusst macht, die Möglichkeit, diesen Kausalstrom zu unterbrechen.
Ja, genau. Und das ist, es ist ein spannender Punkt. Also das, was diese Meditationseinsicht oder mystische Einsicht eigentlich ist, könnte man als die Einsicht in Freiheit, in die Möglichkeit von Freiheit sehen. Einfach hat es jemand, ich bin nicht nur bedingt von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken, sondern ich kann zumindest zu einem Quantum so etwas wie Freiheit realisieren. Jetzt mal außen vor gelassen, ob das so absolut auch geht, aber ich kann, und das ist das, was Meditationspraxis ausmacht, eine Bewusstheit erfahren, die frei von ist. Und das ist ja schon einmal, wenn man das zulässt, eigentlich eine ziemlich fulminante Sache. Also dass das Bewusstsein jetzt nicht nur dieses Abfolgen von irgendwelchen Momenten ist, die einander bedingen, sondern dass es so einen Raum von Freiheit gibt. Jetzt, so wie du Freiheit ansprichst, kommt aber noch eine Dimension dazu. Nämlich, dass diese Freiheit etwas ist, aus der ich einen Willen formulieren kann. Also ich kann in Freiheit A sagen oder B sagen. Und das ist interessant zu sehen, weil es braucht ja irgendein, also vielleicht ist es genau das, was das Individuum ausmacht oder was das Individuum evolutionär so sinnvoll macht, dass es irgendjemanden etwas gibt in diesem Werdenstrom der Evolution, das sagen kann, nein, nicht A, sondern B. Aus Freiheit, bedingt aus Freiheit, nein, nicht A, sondern B.
Und genau diese Qualität von Freiheit würde es ohne den Menschen und ohne den individuellen Menschen im Kosmos gar nicht geben. Diese andere Art von Freiheit schon, sozusagen diese Befreitheit, die sich gar nicht erst einlässt auf Bedingungen und so weiter. Aber diese Art von Freiheit, und die dann auch, würde ich noch ganz wichtig sagen, im zweiten Schritt auch daran geht, das zu verwirklichen, also die von so einem Einzelpunkt aus dann wieder in die Weite geht, abstrakt gesagt, die gäbe es gar nicht ohne uns individuelle Menschen. Und ich würde da, ja, das ist so ein bisschen der Geschmack der Anthroposophie, den ich da im Hintergrund habe, das ist da nun gerade auch das Wichtige, zu sehen zu können, dass das eigentlich, dass die ganze Evolution darauf angelegt ist, über die Entstehung der Naturreiche, dann in der frühen Geschichte, in der Kulturation, dass im Laufe der Geschichte diese Möglichkeit auch in breiter Weise überhaupt auftritt bei uns Menschen.
Ja. Also, um das noch einmal in einfachen Worten zu wiederholen, weil das wirklich einen bestimmten Blick auf unsere Menschheitsgeschichte, aber auch einen bestimmten Blick auf unsere Universalgeschichte bringt, dass da in diesem Prozess der Entfaltung des Universums auf einmal etwas entsteht, wo jemand aus Freiheit sagen kann, nicht A, sondern B. Mhm. Und zumindest, wenn ich dir so zuhöre, ist mir hier sehr einsichtig, dass sich hier der Lauf der Universalgeschichte ändert.
Ja.
Dass hier eine neue Dimension dazu kommt. Auf einmal entsteht das, was jetzt weiter sich entfaltet, unter anderem eben auch aus Menschen, die permanent A, B, C, D
diese freien Entscheidungen
mit diesen freien Entscheidungen anfangen, diesen
Welt zu gestalten.
Ja, diese Zukunft zu gestalten. Mhm. Einfach zu sehen, da ist ein radikaler Umbruch.
Das ist eigentlich, wenn man so will, da kippt oder da stülpt sich die Evolution eigentlich um. Mhm. Könntest du das so sehen?
Ja,
ja. Ja, also die läuft auf diesen Verengungspunkt zu und weitet sich dann aus diesen Verengungspunkten wieder.
Finde ich einen unheimlich spannenden Punkt, weil da wird, ich nehme an, dass du mir da zustimmst, sichtbar, wie unabdingbar wertvoll Individualität in der Evolution ist.
Auf jeden Fall.
Weil hier dieser Kipppunkt entsteht nur in dieser Individualität.
Ja.
Lass mich trotzdem noch.
Darf ich da eins noch zu? Kannst du den Gedanken halten? Weil ich habe Angst, dass ich das, was ich jetzt, was mir ganz wichtig ist, dass ich das nicht mehr hier anschließen kann. Und zwar, und gerade jetzt ist es mir so deutlich, und zwar, dass diesen Punkt, den du jetzt da so wunderschön beschrieben hast, da würde ich noch eins hinzufügen, dass man sich nämlich klar macht, diese Freiheitspunkte, die wir Menschen da in unserem Kern eigentlich sind als Individuen, auf die kommt es tatsächlich an. Und diese Freiheitspunkte, die wir in unserem innersten Wesen sind, die sind um ihrer selbst willen etwas wert. Also da würde ich mich gerne ganz, ganz stark für machen, weil das nach meinem Verständnis auch einen Unterschied macht zu anderen Sichtweisen, wo man eben Individuen doch wieder mehr so als Varianten sieht, Varianten des einen. Und dann können es die oder die sein. Und hier in der Sicht, die wir jetzt so rausgearbeitet haben, finde ich wichtig, es kommt sozusagen auf jeden dieser Punkte auch an. Also jeder dieser Punkte ist irgendwie unverzichtbar in der Welt. Nicht jeder hat schon sein ganzes Potenzial entfaltet. Das ist nicht etwas, was schon statisch irgendwie beschreibbar wäre. Das ist etwas, was jeder ja entwickeln muss. Aber jeder dieser Entwicklungspunkte ist etwas für sich. Und das finde ich als letzten Satz dazu, finde ich ganz wichtig, dass man sich klar macht, diese Punkte sind nicht etwa nur Träger von etwas, sondern sie haben sind nicht dadurch erst etwas wert, dass sie jetzt Träger einer sie übergreifenden Evolution sind, sondern sie sind schon durch sich selber, haben sie einen Wert oder noch besser gesagt, haben sie eine Würde.
Was ist ihr Wert? Was ist ihre Würde?
Die Würde ist, dass die Evolution, wo wir gerade gesagt haben, die stülpt sich in diesen einzelnen Freiheitsentscheidenpunkten um, dass das eigentlich das ist, worauf die Evolution angelegt ist. Dass so eine Qualität in der Evolution überhaupt entstehen kann.
Könnte man sagen, die Individuen sind die Freiheitshalter oder Freiheitsentfalter.
Wunderbar.
Des evolutionären Prozesses.
Wunderbar.
Und als solches für sich selbst.
Genau.
Eine nicht nur Notwendigkeit, sondern einfach eine Krone der Entwicklung, weil sie ein Element reinbringen, das einfach sie ausmacht, nämlich dass nur in diesen Punkten des Individuums Freiheit gehalten und entfalten werden kann und sich dadurch der Prozess radikal verändert.
Mhm. Du hast es eigentlich besser ausgedrückt, als ich es selber vor Augen hatte. Ja. Ja, würde ich dir total zustimmen.
Lass
Ja.
mich noch einen
Den du
Gedanken,
eigentlich vorhin
den ich
schon
schon
anbringen
vorhin
wolltest.
hatte, hier
Ja.
mit reinbringen.
Ja.
Ich möchte das gern mit dem, was ich vorhin
Oh ja.
vor 20 Minuten auch schon mit reingebracht habe, mit dem Dialogischen noch verbinden und vielleicht ganz kurz nur als Gedankengang anstreifen, dass einerseits dieses Freiheitshalter wirklich ein evolutionärer Aufbruch ist,
Ja.
dass der, und das wäre jetzt meine These, wo ich meine Freiheit in Anspruch nehme, vielleicht den Schwerpunkt anders zu setzen als du, dass die Freiheit erst zu ihrer vollen Entfaltung kommt, wenn wir sie dialogisch zusammenlegen.
Dialogisch jetzt im Sinne
Im Sinne, dass die Freiheit deiner
der
Perspektive, die
unterschiedlichen
Freiheit meiner
Menschen. Ja.
Perspektive, die Freiheit aller Perspektiven
Genau.
sich aufeinander beziehen
Wunderbar.
und dadurch ein Ganzes entwickeln,
Genau.
das nur durch die Einzelnen, aber nur miteinander den Prozess auf eine neue Ebene heben kann.
Ja, das ist eine wunderbare Perspektive und eine ganz notwendige, weil natürlich die Frage in diesem Bild oder in dieser Perspektive entstehen muss, wenn wir diese Freiheitshaltepunkte haben, wie finden die aus dieser Vereinzelung auch wieder hinaus?
Schön, ich lasse das auch mal so stehen. Das ist etwas, wo ich noch viel Fragen hätte, aber
Ja,
uns geht auch die Zeit aus. Und ich
gut.
möchte auch gern
Ja,
unseren
unsere
Zuhörerinnen und
Zuhörerinnen.
Zuhörern die
Wunderbar.
Möglichkeit geben, sich hier mit
Ja,
einzubringen.
sehr schön.
Dazu, wie immer, unsere Einwahlnummern. Unsere Einwahlnummern in Deutschland 0892 206 1640. In der Schweiz 043 508 0389. In Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode 22 45 56 5. 22, also ich sage es nochmal, 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Sie können sich mit der Tastenkombination Stern 2 bei uns im Studio auch sichtbar machen, dass Sie an unserem Bildschirm, wir sehen, dass Sie sich hier auch zu Wort melden. Dann können wir Ihre Telefonnummer hier im Internet freischalten. Also wenn Sie dann nachdem Sie sich eingewählt haben, mit Stern 2 zu Wort melden, können wir Ihr Telefon hier im Studio auch freischalten und wie immer haben wir die Möglichkeit auch hier E-Mails von Ihnen zu bekommen. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de und ich hoffe, dass einige von Ihnen Freiheit in Anspruch nehmen, sich hier auch in das Gespräch einzuschalten. Werde aber jetzt einmal, nachdem wir schon einige E-Mails haben, die uns hier erreicht haben, vielleicht, um auch, falls sich hier jemand auch telefonisch zu Wort melden möchte, ein bisschen Zeit zu geben, die eine oder andere E-Mail-Frage hier aufgreifen. Und ein Hörer schreibt hier: Eine sehr überraschende Idee habt ihr da soeben in den Raum gestellt. Das Ich ist noch gar nicht richtiges Ich, solange es noch nicht weiß, worauf es sich richtet. Die Frage nach dem Ich-Bewusstsein wäre die Frage danach, was und wie viel Ich sehen und in sich integrieren kann. Ein universeller Kontext würde potenziell ein größeres, stärkeres und evolutionäres Ich ermöglichen. Jens, ich lasse dir die Antwort dazu.
Ja, da kann ich, würde ich ganz zustimmen. Denn das Ich selber ist ja eigentlich erstmal nur eine Funktion oder ein Strom, wenn man so will. Ein Strom, der sich selber halten kann. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, worauf sich das Ich richten kann, womit es sich füllen kann, was es sich zu eigen machen kann und so weiter. Also das finde ich von dem Hörer, der das formuliert hat, finde ich genau richtig formuliert.
Sehr schön.
Würde ich ganz mitgehen.
Ich sehe hier auch, dass wir einen Hörer oder eine Hörerin aus.
Oder ich könnte noch einen Satz vielleicht dazu sagen. Und zwar, man merkt daran vielleicht auch, dass wenn wir vom Ich sprechen, kann man das eben nicht nur in dieser auf uns selber zurückgewendeten Geste sehen, sondern das kann ja tatsächlich auch alles umfassen. Das kann immer universeller werden, also bis hin zu diesem größten, uns alle umfassenden Ich oder Selbst. Diese Dynamik ist da auf jeden Fall drin.
Jetzt muss ich auf den Gedankengang trotzdem nochmal eingehen, weil ich ihn so schön finde, weil es sowohl der Hörer als auch du jetzt nochmal formuliert hast und es schon ein spannender Gedankengang ist, der in uns normalen Verständnis von Individualität es bei Weitem nochmal aufmacht, nämlich zu sagen, das Ich wird erst wirklich Ich, wenn es alles in die Sicht bekommt, wenn es sich auf alles bezieht. Also erst wenn ich sozusagen ein Reflexionspunkt des Ganzen werde ich wirklich ganz ich. Das heißt, da ist etwas, wo ich erst wirklich zu mir komme, wenn ich den Blick ganz aufmache. Und insofern ist das Ich auch etwas, was wir erst entwickeln müssen ganz, weil solange wir den Blick zu haben, solange der sozusagen verstellt ist, auch mit meinen narzisstischen Selbstbezüglichkeiten, kann ich nicht diese universelle Reflexion des Ganzen werden, die dann eigentlich zumindest den Idealzustand, wir reden jetzt ja von einem wahrscheinlich nie erreichbaren Idealzustand, von etwas ist, wo ich frei auf das Ganze reagieren kann und deswegen ein freier Beitrag zum Ganzen werden kann. Ein Hörer, eine Hörerin aus Berlin, die würde ich gerne freischalten. Gut. Ist freigeschaltet?
Ja, hallo. Guten Abend, Tom und Jens, hier ist Frank.
Hallo.
Guten Abend.
Ihr habt einen schönen Bogen geschlagen und es berührt das Thema, das mich seit einiger Zeit intensiv beschäftigt, und das ist eben des freien Willens, der freien Entscheidung. Und Jens, du sagtest so schön an einer Stelle, dass wir als Menschen von uns überrascht sein können. Und das trifft für mich den Punkt eigentlich, dass mir der Gedanke kam, dass wir als Menschen, sagen wir mal vielleicht als am weitesten entwickelte Instrumente des Ausdrucks, in dem Moment, wenn wir diese Überraschung wahrnehmen, eigentlich Ausdruck des Jetzt-Werdenden sind, der Absicht, Neues entstehen zu lassen. Und dann möglicherweise glauben, dass wir eine Entscheidung gefällt haben.
Ja, ich denke aber, dass das nicht nur ein Glaube ist, sondern dass das tatsächlich stattfindet und dass das auch funktionieren kann. Nochmal vielleicht so, wir haben ja vorhin ein bisschen auch von den Naturreichen gesprochen. Also es kann ja zum Beispiel eine Katze auch ein überraschendes Verhalten zeigen, aber sie bleibt eben doch immer eine Katze. Also innerhalb ihrer Variationsmöglichkeiten des Katzenartigen kann sie uns auch vielleicht überraschen. Bei uns als Menschen würde das ja dem entsprechen, dass wir nicht als der Jens zum Beispiel, dass ich jetzt nicht als der Jens handle, als den mich schon alle kennen, sondern dass es mir gelingt, auch zu Handlungen zu kommen, zu Verhaltensformen zu kommen, die wirklich für mich und andere überraschend sind, die also einen ganz neuen Aspekt hinzufügen, den man nicht aus dem, was ich schon bisher gemacht habe, erschließen kann. Und das gilt jetzt natürlich nicht für mich, habe ich nur als Beispiel genommen, das gilt als Möglichkeit eben für jeden Menschen. Das meinte ich mit diesem Überraschenden. Und wo kommt das her? Das ist umso mehr möglich, als ich jenseits aller meiner Konditionierungen oder meines Gewordenen und meiner Gewohnheiten, also meines Gewohnheitsverhaltens, in der Lage bin, mir neue Ziele zu setzen. Also ich denke schon, dass das tatsächlich umso mehr gelingt, umso bewusster ich auf mein eigenes Verhalten gucken kann. Aber vielleicht ist das gar kein Widerspruch zu dem, was Sie da jetzt gesagt haben, was du gesagt hast.
Das heißt dann, die Freiheit bestände darin, dann ein ganz offenes Instrument zu sein. Denn diese Überraschungen haben ja nur da Platz, wo ich, wie du sagst, von meinen Erwartungen vollkommen losgelassen habe.
Ja, ich scheue mich so ein bisschen, oder ich würde es jetzt nicht nur, also als dieses Instrumenthafte, da möchte ich so ein bisschen von wegkommen. Denn wofür sollte ich da eigentlich Instrument sein? Weil das ja etwas ist, was gerade ganz aus mir kommt, also aus meinem Tiefsten sozusagen, ja, aus meinem Potenzial kommt. Das wäre mir schon wichtig, dass das auch, also weil das ja auch mit diesem Entscheiden, das kann ja kein anderer für mich tun, dass dieser Punkt ganz deutlich ist. Also ich kann mich da nicht einfach nur so zurücklehnen und gucken, was passiert. Ich muss da irgendwie ganz intensiv dabei sein.
Ja, ich meine diesen Punkt genau, dass ich da nicht der Entscheidende bin, sondern dass das, was sich was evolviert, was in den Gewahrseinsraum kommt, durch dich, durch uns, durch mich Ausdruck bekommt und dann eben, weil diese Entwicklung stattgefunden hat und stattfindet, für uns sogar sichtbar wird. Die Evolution sozusagen in ihrem jetzigen ganz neuen Schritt gerade sichtbar wird, weil das Bewusstsein auch an der Stelle ist.
Gut, wir können das jetzt noch so ein paar Mal hin und her von zwei verschiedenen Seiten beschreiben. Ich würde es eben wirklich mehr von der Seite beschreiben, dass das Individuum selber diesen nächsten Schritt setzt und dann erst sichtbar wird, was eigentlich Evolution in seiner nächsten Ausformung ist.
Schön.
Aber vielleicht lassen wir es.
Ich würde auch ganz gern hier, vielen Dank, eine Frage aufgreifen, die uns per E-Mail erreicht hat, die in eine ganz andere Richtung geht. Da schreibt eine Hörerin: Wie lassen sich Rückschritte in der Realisierung von individueller Freiheit des Menschen erklären? Zum Beispiel bei fatalen Massenphänomenen wie dem Nationalsozialismus, wenn die Evolution doch auf Freiheit ausgerichtet ist.
Ja, gerade weil sie auf Freiheit ausgerichtet ist, sind Rückschritte eben nicht automatisch, leider könnten wir ergänzen, sind nicht ausgeschlossen. Die Freiheitsbefähigung von uns Menschen schließt die Möglichkeit ein, die kein Tier hat, dass wir uns verfehlen können. Kein Tier kann sein Wesen eigentlich verfehlen.
Das war eine überraschende, einfache Antwort. Ja. Die finde ich zumindest überzeugend. Lass mich noch eine Frage von einem Hörer stellen, der schreibt: Ein wunderbarer Dialog. Wie er die Rolle der Freiheit beschreibt, kommt mir eine Umkehrung des Titels in den Sinn. Dass ich auf das Ganze gehen kann, sich auf das Ganze beziehen kann, ist eine Seite. In der Freiheit geht dieses Ganze aber auch in unser Ich und drückt sich durch unser je eigenes Ich aus.
Ja, finde ich, beide Richtungen sind möglich und ergänzen sich lebendig.
Noch eine Frage, nachdem du
wunderbar
so präzise, kurze Antworten machst. Lieber Tom, lieber Jens, euer Dialog erinnert an Peer Gynts Frage: Wird der Mensch am Ende eingeschmolzen zu einem Ganzen oder besteht eine Einzigartigkeit über den Tod hinaus? Gibt die Antwort auf diese Frage eine Änderung auf unser Tun? Ist nicht das Erüben unserer Einzigartigkeit oder Freiheit die Antwort? Ob wir danach mehr ein ganzes bereichern oder unser eigenes als Kern erhalten, ist das nicht bloß eine Ansichtssache, eine Sache des Glaubens? Liebe Grüße.
Das ist eine riesige Frage. Da brauchten wir eigentlich eine neue Sendung für. Aber die Frage stellt sich natürlich und hat, also ich habe mich auch viel damit befasst, ob diese Freiheitspunkte, diese wachsenden Freiheitspunkte, die da eine solche große Bedeutung im Kosmos haben, in der Evolution haben, die in Gestalt von uns Menschen da sind, wo ich sogar sagen würde, sie haben eben eine Würde für sich, nicht erst dadurch, dass sie zum Beispiel Instrument für was anderes sind. Und wenn sie nun da sind, haben sie eine Bestimmung über diese Grenze eines Lebens auch hinaus? Ich würde sagen, ja, aber das kann ich hier jetzt nur, kann ich einfach nur ganz kurz andeuten, dass es in meiner Sicht sehr viel Sinn ergibt, wenn man auch von einer Evolution nicht nur der Menschheit, sondern der Individuen ausgeht, die verschiedene Lebensläufe, verschiedene Inkarnationen und Leben übergreift. Das finde ich eigentlich eine sehr schlüssige evolutionäre Vorstellung.
Schön. Lieber Jens, wir sind auch am Ende unserer Zeit hier angelangt. Und ja. Ich glaube, dass du hier einen Punkt wirklich stark herausgearbeitet hast, nämlich dass Individualität wirklich eine kosmische Aufgabe ist. Lass es mich so formulieren.
Finde ich ganz in meinem Sinne formuliert.
Und dass Individualität ganz was anderes sein kann als Narzissmus. Ja. Weil sie für sich eine Aufgabe des Kosmos sein kann. Genau deswegen, was du auch jetzt mehrmals so formulierst, weil hier Freiheitspunkte entstehen, die wirklich diesen ganzen Prozess des Werdens eine völlig neue Dimension ergeben. Und hier wir auch eine tiefe spirituelle Würde dieser Individualität geben können. Das ist unter anderem ein Aspekt, den wir wahrscheinlich in der Herbstakademie hier im Oktober hier auch weiter erörtern werden, wie dieses zueinander steht. Du möchtest noch was dazu sagen?
Ja, und bei mir ganz wichtig ist, dass es etwas ist, was du jetzt so schön beschrieben hast, was man nicht eigentlich, man kann das nicht fordern oder postulieren, sondern man kann es nur entdecken und versuchen, ein Stück weit und immer weiter zu realisieren. Also man muss da auch ganz bescheiden sein. Man darf jetzt nicht sozusagen größenwahnsinnig werden, weil wir jetzt unsere Individualität hier kosmisch verankern. Also lass uns da in bescheidener Schön. Weise gemeinsam erkunden, worum genau. es da geht.
Und diese Erkundung werden wir auch in der einen oder anderen Radiosendung in den nächsten Monaten machen.
Und auf der Herbstakademie.
Und auf der Herbstakademie hier am Wissen wir das Datum?
11. bis 13. Oktober.
11. bis 13. Oktober hier in Frankfurt. Ja. Ich glaube, es ist, glaube ich, eine Erkundung, die wichtig ist, die spannend ist. Und wie du uns auch gezeigt hast, die wirklich auch faszinierend ist, ihr nachzugehen. Herzlichen Dank.
Danke auch und danke für die ganze Aufmerksamkeit da draußen.
Ja, einen schönen guten Abend.